Und ich sag dann halt auch häufig so, ich habe so diese kleine Sarah von früher, die halt diesen Traum hat, zu Olympischen Spielen halt zu gehen. Und ich möchte halt dieses kleine Ich von mir halt nicht enttäuschen, sozusagen. Genau.
Okay, das heißt, das große Warum dahinter ist eigentlich so, die 6-jährige Sarah glücklich zu machen.
Genau, ja.
More than sports, we uncover the mental game behind peak performance. Join us and get ready for the stories of transformation and greatness, powered by MindAct.
Sarah, ich glaube, niemand oder vielleicht nicht niemand, aber sehr wenige Menschen wachen morgens irgendwann auf und denken sich, geil, ich werde jetzt Dreispringerin. Und doch bist du genau dahin gekommen. Nimm uns mal ein bisschen gedanklich mit, zu dieser Journey an dem Punkt, wo du heute bist.
Also grundsätzlich habe ich damals angefangen, wie jeder kleine Minisportler, mit allen Disziplinen. Ich habe Sprung, Sprint, Wurf, Lauf, alles gemacht. Habe dann so ein bisschen den Spaß dann an dem Hürdenlaufen gefunden. Habe dann häufig mehr Hürdenlauf gemacht, aber nebenbei dann immer noch alle anderen Disziplinen. Bin dann auch in den Sprintkader gekommen, habe mich dann auch mehr auf den Hürdensprint konzentriert, habe aber den Spaß in dem Mehrkampf immer noch so gehabt und wollte das dann auch noch weitermachen. Habe dann auch noch so siebenkampfmäßig, so ähnlich wie so Seniorleder halt gemacht. Genau, und dann fing das halt so ein bisschen an, dass ich auch für den Sprungbereich also zu einer Landestrainerin gegangen bin, um mich da dann weiter zu verbessern. Ja, und irgendwie hat sich das dann so entwickelt, dass ich dann im Weitsprung deutlich besser war als im Hürdenlauf. Ich habe dann dort dann auch Kadernormen geschafft und bin dann halt mehr auf den Sprungbereich gegangen. Zum Dreisprung bin ich dann gekommen, als es dann fürs Abi hieß, wir sollten Prüfungen ablegen. Und ich wusste, dass ich mal damals in der U16 hatte ich mal ein bisschen Dreisprung gemacht. Ich hatte, glaube ich, zwei, drei Wettkämpfe auch gemacht. Und ja, die Werte für 15 Punkte damals fürs Abi waren irgendwas 9 Meter noch was. Und ich bin damals schon in der U16 über 10 Meter gesprungen, war dann so, okay, dann wird es jetzt wohl der Dreisprung zum Ausprobieren fürs Abi. Haben dann irgendwie mit meiner Trainerin einen kurzen Anlauf ausgemessen. Genau, und dann habe ich halt die 15 Punkte geschafft und meine Trainerin meinte dann, ja, lass doch mal Dreisprung probieren. Und mir hat es auch damals schon Spaß gemacht. Ja, und dann ging eins zum anderen und jetzt bin ich da, wo ich jetzt hier bin. Genau.
Spannend. Das heißt, du bist im Grunde genommen eigentlich verhältnismäßig spät wirklich in die
Ja.
Spezialdisziplin eingestiegen.
Genau, also das war damals Ende 2019 hatten wir dann angefangen, richtig fürs Dreisprung dann zu trainieren. Also die Grundsachen, die hatte ich ja eh schon immer alle, Mehrfachsprünge und sonst was alles, es ging dann nur Richtung Spezialisierung richtig dann rein, ja.
Gab es da für dich gerade in der Anfangsphase auch, wenn du halt verhältnismäßig spät diesen Einstieg machst, auch die Gedanken, okay, kann ich wirklich noch richtig gut da drin werden, wenn ich gegenüber anderen, die vielleicht schon früher gestartet sind, von Anfang an so hinterher hänge, zeitlich zumindest?
Hatte ich am Anfang so ein bisschen das Gefühl, aber ich kannte halt einige Sportler, die halt vorher auch schon sehr lange Mehrkampf gemacht hatten und sich auch ziemlich spät erst spezialisiert hatten. Und ich halt auch von vielen Trainern gehört hatte, dass so eine Mehrkampfausbildung an sich halt einfach super, für einen Sportler ist. Und teilweise man dann halt auch viel besser Bewegungsabläufe durchgehen kann und absolvieren kann. Ja, und dann habe ich mir halt gedacht, so, naja, also wenn das andere dann auch geschafft haben, so spät mit irgendwas anzufangen, kann ich das dann auch.
Cool. Ist es noch heute eine Strategie, die du ab und zu für dich benutzt, so ein bisschen nach rechts und links zu schauen bei Herausforderungen, die auftauchen und dann zu gucken, okay, wenn andere das geschafft haben, kann ich das auch?
An sich schon. Also ich krieg dann meistens auch von Freunden oder sowas dann so Beispiele, die dann sagen, ey, guck, die haben das und das auch durchgemacht und sowas alles. Und das gibt dann einen schon so den Mut, dass man weiß, okay, jemand anderes hat es halt auch geschafft, dann wird man das vielleicht auch selber dann hinkriegen. Genau.
Okay, mal schauen. Was glaubst du, braucht es gerade so auf, klammern wir mal kurz den sportlichen Part aus, auf so mentaler, persönlicher Ebene, um eine richtig gute Leichtathletin beziehungsweise eine richtig gute Dreispringerin zu sein?
Ich würde sagen, generell, also ja, die Mentalität, man muss halt Disziplin haben an sich, auf jeden Fall den Spaß beibehalten. Man muss halt irgendwie so ein bisschen wissen, wieso, weshalb, warum man das eigentlich sich antut, jeden Tag früh morgens zum Training zu gehen. Und ich werde auch häufig gefragt, wo ich meine Motivation herkriege. Und ich sage so häufig, ey Leute, ich stehe nicht jeden Tag auf und habe Lust, zum Training zu gehen. Es ist einfach diese Routine und Disziplin, die ich dann habe. Ich überlege schon gar nicht mehr darüber nach, was ich da eigentlich frühmorgens dann tue. Ich stehe halt auf, mache mich ready und gehe halt zum Training und mache dann halt mein Training. Und ich sag dann halt auch häufig so, ich habe so diese kleine Sarah von früher, die halt diesen Traum hat, zu Olympischen Spielen halt zu gehen. Und ich möchte halt dieses kleine Ich von mir halt nicht enttäuschen, sozusagen. Genau.
Okay, das heißt, das große Warum dahinter ist eigentlich so, die 6-jährige Sarah glücklich zu machen.
Genau, ja.
Okay, sehr cool. Hat es für dich von Anfang an funktioniert, dich auch wirklich so auf diesen Prozess zu konzentrieren, so dieses Bild im Kopf zu haben, okay, du tust es quasi so für dein jüngeres Ich, oder war das für dich auch eine Entwicklung, wirklich dahin zu kommen und dich vielleicht auch nicht von zu vielen externen Einflüssen, äußeren Motivatoren und Zielen etc. ziehen zu lassen?
Definitiv. Also ich hatte früher, ich hatte mega Probleme. Jedes Mal, wenn deutsche Meisterschaften waren, habe ich mir mega den Kopf gemacht, was kann passieren und wie und was. Und generell, es ging früher immer nur um irgendwelche Kadernormen und schaffe ich das und werde ich denn überhaupt meine Ziele und sowas erreichen? Und ich glaube, so dieser Turning Point war dann, ich bin nach meinem ersten deutschen Meistertitel, 2021 habe ich dann angefangen, zur Sportpsychologin zu gehen, weil mir dann auch meine Trainer gesagt haben, ey Sarah, so kann es halt nicht weitergehen. So jedes Mal vor großen Meisterschaften funktioniert das auf einmal nicht mehr richtig. Und sie hat mir dann so ein bisschen geholfen, herauszufinden, wieso, weshalb, warum ich das ja eigentlich mache, und dass ich den Spaß an dem, was ich ja eigentlich tue und womit ich ja eigentlich auch damals angefangen hatte, so ein bisschen wiederzufinden und nicht immer auf diese Schiene, ja, ich muss und damit ich dieses und dieses Ziel erreiche und so auf Krampf. So, das funktioniert halt einfach nicht richtig.
Ja. Das ist spannend. Wie wichtig ist mittlerweile so dieser mentale Part für dich geworden in deinem ganzen Trainingsprozess?
Mega wichtig. Also für mich ist es teilweise auch so, ich lerne das teilweise auch im privaten Leben, dass ich mich selber gerne von Jahr zu Jahr immer weiterentwickle. Wenn man das zum Beispiel auf die Alltagsebene schiebt, ich bin eigentlich ein sehr introvertierter Mensch gewesen. Ich habe häufig Angst gehabt, neue Menschen kennenzulernen, geschweige denn Sachen alleine zu machen. Und letztes Jahr habe ich dann endlich den Entschluss gefasst und habe gesagt, ich verreise alleine in eine fremde Stadt mit einer fremden Sprache. Und habe dann halt so ein bisschen so zu mir selbst, ich sage immer gerne zu mir selbst gefunden. Hört sich immer ein bisschen klischee-mäßig an, aber es war dann halt wirklich so ein bisschen, ich habe Sachen gelernt, wo ich vorher nie wusste, dass ich das überhaupt kann. Ich habe ein Gespräch mit einem Londoner geführt, über eine Stunde lang auf Englisch. Obwohl meine Englischlehrerin damals meinte, ja, Sarah, du kannst keine Unterhaltung mit jemandem führen. So, und schon gar nicht mit meiner Introvertiertheit. Genau, und jetzt, ich versuche halt jedes Jahr so ein bisschen mehr out of the comfort zone zu kommen, um gewisse Ängste, die ich halt selber habe, halt einfach zu bekämpfen, weil ich halt einfach mal gemerkt habe, so, wenn ich die Angst nicht bekämpfe, wird's halt auch nicht besser. So, und genauso ist es halt auch im Sport. Dieses Jahr besonders aufgefallen, dass sogar bei einem Wettkampf, das war bei den deutschen Erwachsenen, da war mir das so wichtig, dass ich halt den Wettkampf genieße, die Atmosphäre genieße und nicht so sehr auf das, was ich erreiche oder irgendwelche Platzierungen oder sonst was. Und schlussendlich, okay, ich habe nicht meine perfekte Leistung erreicht, aber ich hatte mental einfach diesen Schritt, dass ich das Ganze genieße und nicht so auf die anderen achte, einfach mehr daran gedacht. Und das hat halt funktioniert. Und schlussendlich habe ich dann halt auch so vielen gesagt, weil sie dann meinten so, ja, Sarah, du hättest das Ding auch holen können und du bist ja jetzt eine Zweite geworden. Und ich so, ja, aber grundsätzlich, okay, wäre ein erster Platz halt cool gewesen so, aber mir war dieser Prozess wichtiger für die nächsten 10 Jahre, als wenn ich jetzt einmal irgendwo eine deutsche Meisterin geworden wäre. So, genau.
Super spannend. Gerade das, was du auch am Anfang gesagt hast, ist, glaube ich, für viele ein mega Learning, weil auf der einen Seite natürlich auch immer wieder achtsam ein bisschen zu sein, zu gucken, okay, was ist eigentlich die Geschichte, die wir uns selbst erzählen, aber auch was ist die Geschichte, die andere uns erzählen, weil das war im Prinzip genau bei dir beides drin, so dieses, okay, auf der einen Seite, dass du gesagt hast, okay, du bist halt introvertiert und deswegen bist du lieber irgendwie zu Hause alleine so ungefähr. Und auf der anderen Seite deine Englischlehrerin dann zu dir sagt, hey Sarah, du kannst keine Unterhaltung auf Englisch führen und dann steckst du dich halt auch selbst in so eine Box, wo du dich selbst limitierst und dann da rauszugehen und das halt auch mal aufzubrechen, ist super wertvoll und gerade so, ich muss immer so schmunzeln, weil bei Introvertiertheit, ich kann das voll gut nachvollziehen, weil ich habe auch mir jahrelang immer eingeredet, dass ich super introvertiert bin und ich bin das im Grunde genommen auch, aber ich habe für mich gelernt halt, dass introvertiert nicht bedeutet, dass ich keinen Bock auf Menschen habe und dass ich mich zu Hause einschließen will. Ganz im Gegenteil, ich habe richtig Bock, mit geilen Menschen Zeit zu verbringen, aber ich muss halt schauen, okay, wie kann ich das so limitieren, dass ich dann auch wieder genügend Zeit für mich alleine habe, um die Akkus aufzuladen und aufzutanken und dementsprechend auch einfach so dieses Konzept von Introvertiertheit in meinem Kopf einfach komplett austauschen durfte, um aus dieser Box rauszukommen. Ist das was du bei dir auch gemerkt hast?
Mega, auf jeden Fall. Also ich habe häufig auch gemerkt, ich gehe viel so auf den Vibe von Menschen und ich habe halt gemerkt, wenn ich merke, dass ich mich halt wohlfühle bei den Menschen, dann bin ich einfach nur eine Quasseltasche und rede die ganze Zeit drauf los und an sich brauche ich genau bei den Menschen keine Batterie, diese Social Battery, wovon man ja häufig redet. Und da habe ich dann halt gemerkt, okay, ich brauche halt genau die Menschen und alles andere, okay, da denke ich mir dann halt so, okay, da muss ich jetzt nicht besonders viel reden oder sowas. Oder einfach die Ruhe genießen, weil man halt einfach die Anwesenheit des anderen einfach nur so schätzt und einfach miteinander so, sagen wir mal, chillt dann so. Genau.
Ja, definitiv, super Punkt. Du hast vorhin gesagt, dass es jetzt so ein bisschen auch deine Journey oder ein Teil davon geworden ist, einfach immer so deine Ängste auch wirklich wahrzunehmen, da bewusst reinzugehen, die aufzulösen. Und jetzt klingt das natürlich auf der einen Seite immer so einfach gesagt, okay, ich will mich meinen Ängsten stellen und trotzdem, glaube ich, scheitern super viele Menschen natürlich genauso an diesem Step. Was würdest du sagen, hilft dir am meisten, da wirklich auch reinzugehen oder nicht nur an den Punkt zu kommen, wo du vielleicht deine Ängste wahrnimmst, aber dann eben auch zu sagen, okay, jetzt buche ich dann halt auch wirklich mal dieses Ticket und dann fliege ich da weg und dann begebe ich mich komplett in diese Situation, wo ich einfach mit den Ängsten konfrontiert bin.
Also gerade das mit dem, ich mache Sachen alleine, hat damit angefangen, dass ich, das war letztes Jahr, wollte ich unbedingt auf dem Harry Styles Konzert und es wollte halt einfach niemand mitkommen und es war halt so dieser Mini-Traum, so, oh mein Gott, ich möchte unbedingt zu so einem Konzert. Und dadurch, dass ich halt viel so TikToks gesehen hatte, dass es auch super viele andere Mädels gab, die halt einfach alleine gegangen sind und dass diese komplette Gemeinschaft an sich, diese Fans halt einfach so supportive sind und egal, ob man da jetzt alleine hingeht oder nicht, jeder nimmt halt jeden so ein bisschen auf und man danst dann halt zusammen. Da habe ich dann gesagt, okay, I tried, bin dann da alleine nach München gefahren und das war halt einfach ein super Erlebnis. Und das war dann so dieser erste Step und wo ich dann halt auch gesagt habe, so viele andere Dinge, die ich halt machen möchte, und jetzt jemand anderes keine Zeit hat, die mit mir zu machen oder nicht die Lust darauf hat, da war ich dann sehr gut. Warum soll ich denn das dann nicht tun, so nur weil jetzt niemand anderes nicht mitkommt sozusagen? Und ich glaube, es ist ein Megaschritt, irgendwie Sachen alleine zu machen. Aber ich bin halt auch manchmal so ein sehr impulsiver Mensch und denke dann in dem Moment, glaube ich, nicht so viel drüber nach und buche das dann halt einfach. Und dann bin ich dann so ein paar Tage vorher, sitze ich dann da so und denke so, okay, weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt doch machen möchte. Aber schlussendlich, ich hab's ja dann gebucht. So. Und da ist mir dann das Geld dann halt auch zu schade und generell die ganze Erfahrung, die ich dann da halt auch sammeln kann. Und ich merke dann halt auch jedes Mal, wenn ich dann zu diesen Orten gehe oder auch dieses Jahr war ich alleine in einem Surfcamp mit keine Ahnung wie viel fremden Menschen. Und davor war ich auch dann so, oh mein Gott, keine Ahnung, ob ich das überhaupt machen möchte. Und dann habe ich halt wie beim Training halt nicht so viel drüber nachgedacht, habe es dann einfach gemacht und schlussendlich wurde ich halt so belohnt mit so vielen tollen Menschen, die einen dann so mit einem reden und einschließen in irgendwelche Gespräche und die dann halt auch so merken, okay, da ist jetzt jemand, der jetzt nicht selber in die Gruppe halt reinkommt und die nehmen dann einen so lieb auf und dann redet man halt einfach, weil man merkt, okay, man wird jetzt nicht ausgelacht, weil man irgendwie schlecht Englisch redet oder sonst irgendwas hat.
Ja. Ja, ich glaube, das, was du gesagt hast, so dieses Commitment ist halt natürlich super wichtig, so einfach mal sich selbst dann auch ein bisschen zu zwingen und auf der anderen Seite natürlich auch in kleinen Schritten irgendwie anzufangen, was gegen diese Ängste zu tun. Ich habe mich gerade, als du so drüber gesprochen hast, auch wieder zurückerinnert an Phasen, wo ich dann, als ich zum Studium gegangen bin, das erste Mal für mich so angefangen habe, einfach auch alleine ins Restaurant zu gehen oder alleine ins Kino zu gehen, wo man so voll die Vorurteile hat, weil man das Gefühl hat, irgendwie jeder schaut einen an, so wenn du sagst, okay, ich bin Tisch für eine Person. So dieses, der hat keine Freunde, okay, naja. Aber genau das ist halt so dieses Aufbrechen dieser Muster, wo man dann feststellt, ja, okay, da passiert am Ende auch nichts und ich bin nicht limitiert darauf, dass immer jemand Bock haben muss auf das, was ich gerade machen will, sondern ich kann einfach das tun, was ich will und ich muss davor keine Angst haben.
Genau, ja.
Sehr cool. Inwiefern hat dich diese, ja schon auch letztendlich persönliche Entwicklung, also das, was wir worüber jetzt gesprochen haben, eine Reise zu buchen, ins Surfcamp zu gehen, zum Harry Styles Konzert zu fahren, all die Dinge, erstmal wirklich so auf einer persönlichen Ebene und komplette persönliche Entwicklung. Inwiefern hat dich das zu einer besseren Athletin gemacht?
Ich würde sagen, dass ich so ein bisschen, ich würde sagen, schon freier im Kopf bin. Also gerade was auch die größeren Wettkämpfe wenn ich dann halt früher sehr viel Angst hatte, was denn passieren könnte oder was denken denn die anderen, wenn ich das und das springe oder sprinte oder keine Ahnung, irgendwelche anderen Sachen, dieses ganze Overthinking, ich würde schon sagen, dass mir das geholfen hat, im Prinzip, dass ich halt nicht so arg viel darüber nachdenke, was bei den Wettkämpfen passieren könnte. Es ist immer noch nicht auf diesem Punkt, dass ich sage, ja, es ist mir alles egal, was die anderen Menschen denken, so. Und ich glaube, so einen gewissen Grad an Angst ist dann halt doch irgendwie ein bisschen wichtig, bin ich der Meinung, weil so mit so einer Null-Bock-Einstellung, so von wegen, ja, alles ist mir egal, bin ich dann irgendwie auch nicht so der Fan von, weil dann fehlt auch so ein bisschen, glaube ich, so das Adrenalin so ein bisschen für einen Wettkampf. Aber ja, ich würde schon sagen, dass mir das halt gerade für die größeren Wettkämpfe mega geholfen hat, da so ein bisschen ruhiger zu sein.
Ja, wie du schon sagst, ich glaube natürlich, am Ende zeigt das uns natürlich immer auch ganz gut, okay, das ist einfach was, was für uns wichtig ist. Wenn da halt so eine gewisse Aufregung, eine gewisse Anspannung da ist, dann ist das einfach natürlich auch ein Indikator dafür, dass uns das, was wir da leisten, das, was wir zeigen, Ziele, die wir da erreichen wollen, einfach extrem wichtig ist. Und auf der anderen Seite eben uns, glaube ich, auch immer wieder bewusst zu machen, dass wenn wir die ganze Zeit ja eigentlich mit uns selbst beschäftigt sind und immer Gedanken machen über alles, was gerade passiert, dass den anderen genauso geht. Also die anderen sind ja auch einfach nur mit sich selbst beschäftigt. Es ist ja nicht so, dass wir die Einzigen sind, die über alles nachdenken und alle anderen schauen dann auf dich und denken so, what the fuck, was macht Sarah denn? Ja. So, sondern die sind halt auch nur mit sich beschäftigt und haben genau dieselben Mindgames wie wir am Ende auch. Ja. Sehr cool. Was war für dich so aus mentaler Perspektive bisher die schwierigste Zeit?
Definitiv die Wintersaison von 2022 auf 2023. Da hatte ich mehrere kleine Verletzungen, die sich halt mega lang gezogen hatten. Im Training konnte ich halt nicht wirklich 100% halt mittrainieren. Ich hatte auch zu der Zeit keine Wintersaison gemacht und mich hat es halt teilweise irgendwie so tief runtergezogen, dass ich dann halt wirklich einfach keine Lust hatte mehr zum Training zu gehen, generell irgendwie auch mit Freunden irgendwas zu machen, weil die ganze Zeit halt klar dieses Gedankenkarussell von wegen, oh mein Gott, ich mache keine Saison, also keine Wintersaison, kann ich ordentlich trainieren und das war halt auch genau das Jahr, wo es eine U23-EM gab. Und klar, man denkt dann halt die ganze Zeit drüber nach, was passiert und komme ich dann überhaupt noch wieder an meine Leistungen ran? Wann hört endlich die Verletzung auf? Das hat mich dann schon sehr runtergezogen. Ja, aber ich sage immer, everything happens for a reason. Und ja, klar, hätte ich die Situation oder diesen Moment an sich halt nicht gehabt, hätte ich auch viele andere Dinge halt einfach gar nicht so gelernt, mental, wie sie halt heutzutage halt sind.
Wie bist du damals mit dieser Phase umgegangen oder was hat dir dann final dabei geholfen, das wirklich auch gut zu meistern?
Schlussendlich war es dann halt einfach, ich habe gelernt, endlich mal über meine Probleme zu reden mit engen Freunden. Ich hatte damals eine Knieverletzung und ich habe eine beste Freundin, die möchte ich auch grüßen, Blessing Nato. Mit ihr habe ich dann sehr viel telefoniert und mich ausgetauscht und sie hat dann einfach in dem Moment verstanden und mir auch geholfen, wie ich mich halt einfach gefühlt hatte, weil sie halt teilweise auch die Probleme hatte. Ich habe mich meinem Physio so sehr geöffnet, weil er halt auch verstehen konnte, wie es mir halt einfach ging. Mit meiner Sportpsychologin auch viel drüber geredet, ausgetauscht, was ich denn besser machen kann, wie ich da durchkommen kann. Und schlussendlich halt auch einfach mein Trainer, der einfach an mich geglaubt hat und gesagt hat, ey Sarah, das wird halt einfach schon wieder. So, klar, es ist gerade eine Down-Phase, aber halt nach jeder Down-Phase kommt halt auch wieder ein Hoch. Und so ein bisschen haben mich diese ganzen Menschen dann so durch diese Phase dann halt einfach durchgetragen, aber auch Musik hat mir in dem Moment dann halt einfach super geholfen. Ich habe zu dem Zeitraum habe ich so diese Liebe zu Harry Styles Musik halt einfach gefunden, weil mir einfach die Texte und generell das irgendwie geholfen hat. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber weiß ich nicht, mir hat es einfach so in diesem Dunkeln so dieses Licht dann halt einfach gegeben.
Was hat dich davor davon abgehalten, mit anderen darüber zu sprechen?
Ich glaube, das lag halt viel daran, dass ich wahrscheinlich eher davor Angst hatte, anderen mich sehr zu öffnen oder halt auch eher die Angst hatte, okay, wenn ich jetzt ständig mit meinem Problem ankomme, das interessiert die ja nicht oder die sind dann so, ja, nee, Sarah, das ist ja jetzt kein Riesenproblem. Ich glaube, es war eher so diese Angst vor der Abweisung von anderen, dass es sie nicht interessiert oder sowas, wie es mir dann an der Stelle geht oder so. Ja.
Ja, und ich glaube, da kommt natürlich genau der Punkt dazu, dass du vorher auch schon gesagt hast, dass du einfach viel darauf geachtet hast, dich mit den richtigen Menschen zu umgeben, die immer auch einfach dafür sorgen, dass dein Energy Level gut ist, weil genau die richtigen Menschen, die werden dir dann halt natürlich auch zuhören und die werden dir dann auch die Zeit schenken, die Aufmerksamkeit schenken und vielleicht auch den einen oder anderen Ratschlag mitgeben, um die Situation zu lösen. Und ich glaube, am Ende, weil viele den Part, glaube ich, immer unterschätzen, ist es halt oft irgendwie immer einer der wichtigsten. Also es ist ja so oft, wenn wir uns mal diese Geschichten anhören von Menschen, die irgendwie mentale Struggle haben, egal auf welchem Level, dann fällt in der Story, wenn die Menschen darüber reden, immer eigentlich dieser Satz, ja, irgendwann kam der Punkt, da habe ich angefangen, mit anderen darüber zu reden. Und es ist halt wie so, ich habe immer so ein Bild von so einem Messi-Haushalt im Kopf, weil am Ende ist halt so, du versuchst halt irgendwie alles für dich selbst zu lösen und du sammelst halt irgendwie alles in deinem Kopf und es staut sich so an, dass du irgendwann komplett den Überblick verlierst, dass du gar nicht mehr weißt, was losgeht. Und nach außen hin sieht das vielleicht schön aus, aber wenn du dann mal jemanden in deine Wohnung reinlässt, dann sehen die, oh fuck, hier ist alles voll mit super vielen Sachen. Und wenn du dann halt mal anfängst, drüber zu reden, ist es halt so das Äquivalent von, okay, ich fange jetzt halt mal an, Step by Step, vielleicht mit der Hilfe von jemand anderen, hier die Wohnung auszuräumen, damit ich mal wieder sehe, wie schön es eigentlich sein kann und wie entspannt ich eigentlich hier drin wohnen kann.
Ja.
Kurzer Hinweis für dich, bevor es mit dem Interview hier weitergeht. Wenn du deine mentale Stärke auf das nächste Level bringen willst und nicht nur in der Lage sein willst, konstant gute Leistungen zu zeigen, sondern dich dabei auch richtig gut fühlen willst und deine Journey genießen willst, dann check auf jeden Fall jetzt die MindExports Membership. Du kannst noch heute starten für 1 €. Den Link dazu findest du direkt in den Shownotes oder unter mindec-sports.io.
Hast du für dich da jetzt eine stabile Basis gefunden, wo du das Gefühl hast, okay, du kannst jetzt wirklich auch das so nicht nur in schwierigen Momenten, sondern einfach auch jederzeit wirklich einfach confident mit Selbstvertrauen nach außen kommunizieren, um da für dich so diese innere Freiheit zu schaffen?
Auf jeden Fall. Also ich habe wirklich gelernt, dass es mir persönlich ja doch einfach so null was bringt, alle meine Sorgen irgendwie in mich reinzufressen. Klar, manchmal mache ich das dann halt auch noch so am Anfang, aber ich habe halt einfach gelernt, wenn ich genau diese Menschen halt einfach habe, die mir zuhören, und es reicht auch einfach nur zuhören, dass man über die Sachen halt einfach nur redet. Man braucht manchmal schon gar nicht irgendwelche Lösungsansätze, sondern einfach nur diesen Comfort von einer anderen Person, die dann sagt, okay, Sarah, ja, ist halt gerade ein scheiß Moment, so, ne? Aber hilft es halt einfach mega, mit den Personen darüber dann zu reden. Und wie gesagt, also wenn irgendjemand irgendwelche Probleme hat, sage ich auch immer gerne, ey, erzähl mir alles, was du für Sachen im Kopf hast. Und wir haben auch, oder besser gesagt, wir wollten das jetzt neu in unsere Freundschaftsgruppe so ein bisschen einführen, dass wir dann halt sagen, ey, entweder Comfort oder Solution, dass jeder sich das dann halt so ein bisschen aussuchen kann, okay, ich brauche jetzt jemanden, der mir einfach nur zuhört, oder ich brauche halt jemanden, der mir zuhört und auch Lösungen dafür gibt für mein Problem. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, kann man dann halt auch für die andere Person so ein bisschen besser da sein, weil man dann auch besser versteht, okay, ich höre jetzt einfach nur zu und gibt der Person das Gefühl, dass sie auch gehört wird so ein bisschen. Ja.
Du hast ja in dem Prozess auch, zumindest so von dem, was ich gesehen habe, angefangen, so Step by Step immer auch ein bisschen mehr von dieser mentalen Journey, vor allem auch über Instagram, zu teilen. Siehst du dich selbst auch so ein bisschen, gerade vielleicht auch für jüngere Athletinnen, in der Vorbildrolle, was so dieses mentale Thema angeht?
Also ich würde sagen, ich bin halt kein Profi. Ich habe auch keine Ahnung von Psychologie oder irgendwas anderem. Aber mir macht es halt einfach Spaß, so ein bisschen zu zeigen, wo ich die Probleme teilweise habe, oder man kann das ja auch auf viele andere Sportler übertragen, was denn eigentlich so abgeht bei Leistungssportlern, denn man kriegt halt häufig einfach nur das übers Netz vermittelt, okay, ja, die haben jetzt die und die Goldmedaille halt geholt und haben halt hart trainiert dafür. Ja, das ist alles super, aber das ist halt einfach auch nur die halbe Miete, das Training. Und manchmal versuche ich dann halt so ein bisschen rüberzubringen, was mir halt geholfen hat, was meine Probleme dann manchmal auch sind. Und ich kriege auch häufig mal von jüngeren Athleten dann auch so die Nachrichten, ey, das hat mich gerade voll motiviert, auch so. Oder die dann mir schreiben, ey, ich bin auch gerade verletzt und sowas alles und das hilft mir gerade voll in meiner Zeit. Und die dann auch mir sagen so, ey, ich versuche an meinem Traum dran zu bleiben, weil sie halt einfach bei mir dann auch sehen so, ich bin nie so früher die gewesen. Also klar, so im Kinderbereich war ich dann schon vorne mit dabei, aber sobald es dann anfing bei deutschen Meisterschaften, ich war nicht unter den Top 10. Ich habe damals, wo ich halt Hürde gemacht habe, ich war irgendwo, weiß ich nicht, ich bin teilweise nie ins Halbfinale gekommen. Und da habe ich dann halt schon häufiger mal dran gezweifelt und habe mir gedacht so, okay, wird es denn überhaupt irgendwas mit Olympia? Wird es was mit dem Traum? Und auch so, wie ich dann angefangen habe mit dem Dreisprung, wo man dann irgendwie das erste Mal 12 Meter springen und sich so denken, okay, die anderen springen 14 Meter, wie soll das funktionieren? Und wenn man halt einfach, ich versuche dann halt zu zeigen, dass wenn man halt einfach dran bleibt und versucht, egal was irgendwelche anderen Menschen sagen, und das habe ich auch häufig gehört, dass andere Menschen der Meinung waren, ja, nee, funktioniert ja eh nicht. So das kannst du der abschminken. Und ich dann gesagt habe, so, nee, ich sehe da irgendwas und möchte das halt gerne erreichen. Und wenn ich mir dann halt vorstelle, dass ich dieses Jahr meine zwei Freunde vom Weitsprung, Mika und Laura, dann halt begleitet habe, so ein bisschen zu Olympia und mir dann halt auch generell so ein bisschen auch meine Entwicklung sehe und auch andere Springer bei Olympia, wo ich dann denke, okay, da hätte ich theoretisch gesehen mit meiner Bestleistung halt auch mitspringen können, so. Oder halt auch bei Mika und Laura sehe, die dann halt so mein Alter sind und dann merke, okay, dieser Traum ist dann halt wirklich Realität, das kann halt funktionieren, so, weil man halt einfach sieht, dass das in dem Alter auch funktionieren kann.
Ja. Mhm. Absolut. Wie denkst du jetzt aktuell so über diesen großen Traum Olympia?
Also nachdem ich die Eröffnungsfeier gesehen habe, kamen mir sogar so ein bisschen die Tränen, weil ich dann irgendwie so ein bisschen gemerkt habe, okay, man kommt diesem Traum halt irgendwie immer so ein Ticken näher. Und ich bin halt der Meinung, wenn ich halt weiterhin so mache, mich weiterhin auch so entwickle, bin ich halt der Meinung, dass ich das auch schaffen kann. Weit entfernt an sich bin ich nicht. Und ich meine, 4 Jahre sind an sich, klar, es klingt an sich vielleicht nicht viel so, aber was alles in einem Jahr passieren kann, ist halt einfach so gigantisch. Allein der Vergleich von letztem Jahr zu diesem Jahr ist halt einfach riesig, auch von meiner persönlichen Entwicklung. Und deswegen, ich bin da immer so ein bisschen versuche mal so ein bisschen auf dem Boden zu bleiben und sage nicht, okay, ja, also ich denke jetzt zu 100%, dass ich jetzt dahin fahre, weil ich ja auch ganz genau weiß, dass es dann halt auch mal wieder richtig runtergehen kann. Und ja, aber ich glaube halt daran. Und wenn es halt 28 nicht funktioniert, dann halt 32. Habt ihr auf jeden Fall noch die Möglichkeit.
Okay, nice. Sehr cool. Ich würde gerne noch über ein Konzept mit dir sprechen, das ich bei dir gesehen habe, das ich richtig cool finde, nämlich dein Year in Pixels. Ja. Nimm uns mal kurz mit, für diejenigen, die das noch nicht gesehen haben. Was verfolgst du für eine Strategie damit? Was steckt dahinter?
Ich hatte das angefangen, das war auch damals Anfang in der Wintersaison 2023. Ich hatte das dann mal irgendwie, ich glaube, bei Pinterest oder irgendwie sowas gefunden und habe mir dann halt einfach mal überlegt, okay, teilweise schaue ich auf das Jahr zurück und gerade wenn das jetzt irgendwie nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe, habe ich das Gefühl, dass ich dann doch eher so sehr viel so diese negativen Momente dann halt irgendwie in Erinnerung habe oder mir dann sage, oh mein Gott, was war denn das jetzt für ein doofes Jahr so? Und habe dann halt einfach gedacht, okay, wenn ich jetzt anfange, für jeden Tag so ein bisschen darüber nachzudenken, okay, war das jetzt ein guter, schlechter oder was auch immer für einen Tag, dass ich das dann halt einfach mir so ein bisschen markiere und zum Schluss des Jahres dann halt einfach sehe, ach, das war ja dann irgendwie doch nicht so schlecht. Und teilweise habe ich mir dann auch die super guten Tage habe ich mir dann halt auch aufgeschrieben und habe dann halt hingeschrieben, ey, das und das ist halt passiert so. Sei es auch so kleine Mini-Sachen, wie zum Beispiel, ich hatte den besten Tag mit meiner Freundin oder einfach so kleine Sachen sind halt auch wichtig, so zum Ende des Jahres und man sieht dann so, okay, war ja dann doch nicht so schlecht, wie man dann vielleicht gedacht hat, so. Ja.
Mhm. Inwiefern hattest du dein Bewusstsein auch, was den Trainingsfortschritt oder auch den Trainingsprozess angeht, verbessert?
Teilweise, ja. Also ich glaube, es hat an sich nicht so viel beeinflusst, weil ich das, ja, klar beeinflusst manchmal das Training, wenn das jetzt nicht unbedingt so gut lief, mein Alltag oder meine Emotionen. Aber ich würde halt schon sagen, wenn ich dann halt so sehe, okay, gerade wenn es jetzt irgendwelche Verletzungssachen sind oder halt auch schlechte Wettkämpfe, die ich dann halt auch eingetragen hatte, und ich dann sehe, okay, da und da war jetzt anscheinend ein schlechter Wettkampf oder ein schlechtes Training, sehe ich dann im Nachhinein so, okay, die Tage danach waren dann halt doch wirklich gut. So, und dann ist es halt wieder dieses Prinzip, ja, okay, Downphase und wieder ein Hoch so. Dass man dann halt weiß, okay, es geht immer hoch, runter und es ist halt auch immer in meinem Kopf, dass ich halt weiß, okay, wenn ich jetzt eine Hochphase habe, klar, ich weiß, es ist manchmal auch ein bisschen dumm von mir daran zu denken, dass ich weiß, okay, es kann halt auch wieder runtergehen, aber umso mehr versuche ich dann diese Momente so sehr zu genießen, weil ich dann weiß, okay, ich sollte das jetzt wirklich genießen, was jetzt passiert, weil ich halt auch ganz genau weiß, es kann auch mal ganz schnell in die andere Richtung gehen. So, und wenn ich genau dann wieder in diesen Down-Phasen bin, weiß ich dann, okay, es braucht ein bisschen Zeit, aber es wird halt einfach wieder diese Hochs geben, wo ich mich dann einfach wieder super fühle. Das sehe ich dann halt auch immer wieder in diesen Kästchen-Diagramm.
Mhm. Sehr cool. Also für alle, die das gerne mal auschecken wollen, schaut euch gerne Sarahs Highlights auf dem Instagram-Account an. Dann gibt's da eine gute Beispielvorlage sozusagen auch für das Year in Pixels. Und ich finde es wirklich ein cooles Modell, weil das sieht für viele nach außen hin, glaube ich, immer erstmal so simpel aus. Und ich glaube, der ein oder andere schaut sich's an und denkt sich, okay, warum soll ich mir jetzt den Effort machen und da irgendwelche bunten Kästchen in so ein Notizbuch malen. Aber auf der anderen Seite ist es halt genau die Möglichkeit, eben eine komplett andere Perspektive auf dein ganzes Jahr zu bekommen. Du kommst ein ganz anderes Bewusstsein für auch den Rhythmus von Ups und Downs eben. Genau. Und dann halt zu wissen, okay, wenn ich jetzt gerade in einem Up bin, dann kannst du das auch viel mehr wertschätzen, weil du weißt, okay, es kann auch wieder in die andere Seite gehen. Und auf der anderen Seite, wenn du unten irgendwo in einem Down bist, dann weißt du eben auch, ja, irgendwann wird das auch wieder enden und dann geht's wieder nach oben, weil das hat es immer gemacht. Genau. Und dementsprechend da natürlich unglaublich viel auch auf dieser Ebene der mentalen Gesundheit für dich tun. Sehr cool. Sarah, ich habe noch eine letzte Frage für dich. Wir haben hier so ein bisschen die Tradition eingeführt, dass immer der letzte Podcast-Gast eine Frage dalässt, die ganz am Ende dann an den nächsten Podcast-Gast gestellt wird. Das heißt, du darfst dann später auch noch eine Frage dir überlegen für den nächsten Gast. Aber erstmal gibt es eine Frage für dich und die lautet in dem Fall relativ simpel. Was bedeutet Erfolg für dich?
Oh Gott. Ich glaube, Erfolg für mich bedeutet so ein bisschen, die Lorbeerblätter sammeln für das ganze harte Training, das man halt hatte. Das ist halt wie so eine kleine Belohnung. Und ich wertschätze jedes Mal, wenn ich irgendeinen kleinen Mini-Erfolg habe. Sei es irgendwelche kleinen Sachen, es ist halt immer wieder eine Bestätigung dafür, dass man halt dann doch irgendwie in die richtige Richtung geht. Und ja, also ich meine, ja, ich finde Erfolge toll.
Okay, danke dir fürs Teilen und ja, danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast hier. Danke dir für deine Offenheit. Ich glaube auch, das ist super wichtig, weil, wie du schon gesagt hast, am Ende geht es eben darum, auch einfach mal so zu teilen, okay, was passiert hinter den Kulissen und wie ist so diese Journey letztendlich wirklich und nicht nur das, was man vielleicht nach außen hin in ein paar Bildern, Reels oder anderen Videos sieht. Und von daher danke dir auf jeden Fall fürs Teilen.
Hat mir mega Spaß gemacht.
Bevor du hier rausgehst aus dem Podcast, habe ich noch eine Bitte an dich. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du den Podcast hier feierst, dann lass uns super gerne eine ehrliche Rezension da, gib uns eine Bewertung bei Spotify, bei Apple, denn am Ende lebt dieser Podcast vor allem davon, dass wir mehr Abonnenten haben, dass wir mehr Reichweite bekommen, weil so ehrlich muss man sein, in der heutigen Zeit ist das einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor und wenn es dir auch wichtig ist, dass wir in Zukunft immer geilere, immer bessere Gäste vors Mikro holen können, dann ist das Beste, wie du uns unterstützen kannst, indem du einfach hier den Podcast abonnierst und eine Bewertung dalässt und dann bin ich dir mega dankbar für deinen Support und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder am Start bist.